So, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Schön für jeden Einzelnen. Lass uns zu Beginn, lass uns nochmal miteinander beten auch. Herr, ich möchte dir danken, dass du da bist. Und ich möchte dir danken, dass wir als Einzelne und jeder Einzelne und auch als Gemeinde, dass wir in deiner Hand sind. Egal wie wir uns gerade fühlen, wie wir gerade sind, drauf sind, was uns gerade beschäftigt, was uns Not macht oder worüber wir uns riesig freuen, egal. Wir sind in deiner Hand und ich möchte dir dafür so herzlich danken. Amen. Ja, ich habe schon mich länger mit diesem Thema dieser Predigt beschäftigt und eigentlich geht es darum, egal, wer wir sind, wie viel wir können, wie begabt wir sind, wie toll wir sind oder eben nicht, wie wir uns fühlen, egal wie unsere Situation ist, wovor wir Angst haben oder wie auch immer. Das Wichtigste ist überhaupt im Leben, in wessen Hand wir sind. In wessen Hand wir sind. Und ich hoffe für euch, ich wünsche euch, dass ihr das wisst und festgemacht habt, dass wir wirklich in Gottes Hand sind. Ich habe eine Anschauung mitgebracht, aber ich weiß nicht, ob das so richtig ankommt. Ich habe hier ein Kästchen mitgebracht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Origami-Kästle. Und ihr kennt das ist so eine japanische Faltkunst halt eben, gell? Und also wenn ich Berliner, ich habe in letzter Zeit Berliner um mich gehabt, dann Berliner ich wieder. Also egal, ich bemühe mich, Hochdeutsch zu sprechen. Und dieses Origami-Kästle, ich weiß es wirklich nicht, wie ich das mache. Meine Tochter weiß es auch nicht. Das sind so und so viele Schritte und ich weiß noch nicht mal die Schritte. Und ich habe es hier vorhin, ich wollte es mal rausgucken, mal auseinandergenommen. Das ist echt ganz toll. Also wirklich. Und es gibt halt wirklich Origami-Künstler. Und hier habe ich zwar, ich habe vorhin geguckt, ich habe kein Origami-Papier mehr, ich habe es alles meiner Tochter gegeben. Aus einem ganz schlichten Blatt Papier sehen Origami-Künstler, oh, das ist cool, daraus mache ich einen Elefanten. Oder daraus, oh, das passt, daraus mache ich mir einen Kranich. Ja, meine Tochter, die hat sich so Kranich als Ohrhängerle gemacht oder so, ja. Oder ich möchte meiner Freundin ein ganz schönes, einen kleinen Schmuck oder so schenken, eine kleine Brosche oder so. Oh, das passt, da mache ich das da draus. Und das ist für mich, wisst ihr, ein Blatt Papier, ja. Wenn ich ihm das, ein Baby in die Hand gebe, dann versappelt es das mehr. Wenn ich das einem Kleinkind in die Hand gebe, dann macht es hier sonst was, hier, was, ja, aus dem Blatt Papier. Wenn ich ihm vielleicht ein Teenie oder sowas, oder Grundschulkind, das macht einen Flieger da draus, ja, halt für die Klasse oder so, ja, versteht ihr, was ich meine, ja? Wem gebe ich denn ein Blatt Papier in die Hand? Oder wenn ich ein, was weiß ich, das der denkt, ach, daraus kann ich doch mir eine Zigarette drehen, oder, wisst ihr, was ich meine, ja? Oder der Nächste sagt, ich nehme es als Anzünder, ich verheize das, ja? Da habe ich, weißt du, ein Blatt Papier, wenn ich ein Blatt Papier wäre, ja, dann würde ich sagen, ich möchte das dem größten Origami-Künstler in die Hand geben. Ich möchte sowas Tolles hier werden. Ja? Nur leider kann ein Blatt Papier nicht entscheiden, in wessen Hand es kommt. Ja? Das kann dann zum Altpapier kommen oder weggeschmissen, ich weiß nicht, wie man das nennt, klumpt. Ja? Das hat keinen Einfluss darauf. Aber wir sind Menschen. Und wir können entscheiden, in welche Hand wir uns begeben, in welche Hand wir kommen. Und es gibt einen Feind, der die Schöpfung Gottes kaputt macht oder schon auch kaputt gemacht hat. Der verheizt uns. Der macht uns echt kaputt. Und das merken wir mit Stress, mit Krieg, mit der macht einfach kaputt. Der hat uns innerlich schon zerstört mit unheimlich viel Minderwertigkeitsgefühl, mit allem Möglichen. Und deswegen sage ich, es kommt darauf an, in welcher Hand wir uns begeben. Und ich habe eigentlich, vielleicht merkt ihr das auch heute, diese Predigt, die ich habe mich jetzt schon so lange damit beschäftigt, aber die ist eigentlich meine Predigt. Weil es kommt nicht auf mich an, sondern in wessen Hand ich mich für meinen Tag oder für diese Woche oder für diese Predigt auch, ja, oder für diese Prüfung oder egal was, oder in dieser Krankheitsphase oder in dieser Belastungsphase, in dieser familiären Phase oder was auch immer, in oder für mein ganzes Leben, in wessen Hand begebe ich mich? Und da gibt es eine ganz tolle Geschichte, die mir sehr, sehr hilft und mit der ich, also da könnte man ein ganzes Wochenende draus machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt, aber egal, ich mach's. Das ist eine Geschichte, die Geschichte von Gideon. Und das ist eine wahnsinnig tolle Geschichte. Und ich habe den Eindruck, also für mich ist es die Geschichte, wo Gott als ja, Menschenmeister, wenn es einen Origami-Meister gibt, gibt es auch einen Menschenmeister. Und wo Gott im Grunde seine Meisterstücke gezeigt hat. Und daran wirklich zeigt, was er kann. Und das ist für mich sowas von ermutigend. Wenn er es mit Gideon gemacht hat und mit Gideon gezeigt hat, was er kann, wie er verändern kann, was er Menschen möglich macht, dann kann das mit jedem von uns. Egal, was wir mitbringen oder eben nicht mitbringen, Gott kann. Wichtig ist, dass wir uns in seine Hand begeben. Das ist der Punkt. Ich hatte mir ein Wort noch mitgenommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es manchmal so. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirkt. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er, der Sohn der Erstgeborenen, sei unter vielen Brüdern. Welche er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Welche er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal, da denke ich so, es geht nicht weiter. Ich hänge irgendwo. Es funktioniert nicht bei mir. Es tut sich nichts. Es passiert nichts. Ich trete immer auf der Stelle. Ich komme ja gar nicht dem Ziel näher, Jesus ähnlicher zu werden. Es passiert ja nichts. Und dann ist es so ein Frust. Und warum geschieht nichts? Oder warum verändere ich mich nicht? Ich bin immer noch die gleiche, komische oder wie auch immer, ja? Und vielleicht geht es euch ja genauso, dass ihr sagt, ja, wir sind schon so lange Christ, ja? Und warum sehen wir nicht, dass sie was tut? Und da ist es wirklich diese Geschichte des Gideon so mutmachend. Und deswegen möchte ich die einfach auch. Und für mich ist das vorgekommen, nochmal zurückzukommen auf dieses Origami, wo ich wollte es auch fotografieren und so, wenn ich es aufmache und so, damit ich es dann wieder zusammenkriege. Aber bei dem Gideon, da wird Schritt für Schritt aufgeführt, wie Gott es mit ihm gemacht hat. Die einzelnen Schritte in jeder, und das ist sowas von ermutigend für mich. Gott hat es ganz richtig mit dem Gideon gemacht. Die Situation des Gideon war, dass es eine furchtbare Notzeit war. Es war eine furchtbare Kriegszeit. Das heißt, wenn die gerade was geerntet hatten oder wenn die gerade Tierchen, also Tiere hatten oder so, sind die gekommen mit ihren Kamelen, die Midianiter, und haben einfach alles weg. Ja? Wenn die gerade was geerntet hatten, in die Säcke, also gedroschen hatten und gemahlen hatten, kamen die, weißt du, wie man sich vorstellt, jemand würde zum Supermarkt kommen und einfach die Regale abräumen, die Kassiererin mit der Knarre und dann einfach ab. Ja? Große LKWs einfach raus. Und für die Bevölkerung ist da nichts mehr da. Und die hatten Hunger und es war furchtbar. Die haben einfach sich das geholt, weg. Und die anderen hatten keine Macht, sich zu wehren und sonst wie. So war die Situation und das Volk Israel hat gebrüllt, hat geschrien zu seinem Gott. Sie sind in die Berge, haben sich zurückgezogen in Höhlen und wir hören hier auch von dem Gideon etwas ganz Verrücktes. Der war am Weizen, am Dreschen und wenn ich das richtig verstehe, muss ja der Spelz und das alles durch den Wind weggetragen werden. Das heißt, du trischst, und wir wissen ja heute auch, wie staub das alles ist, wenn auf den Feldern gearbeitet wird, wie viel das ist. Das heißt, der Wind muss das denn wegtragen, sodass die Körner unten liegen bleiben. Ja? Und hier steht es ganz lapidar, der Gideon drosch Weizen in einer Kälte. Eine Kälte ist, das kenne ich nur wieder, in Weingebieten halt, hast du einen großen Trog gehabt, Steindruck normalerweise, und da hast du die ganzen Beeren reingetan und dann hast du zu so und so viel getrampelt, damit es der Saft, ne, damit es sich auch rauskommt aus den Beeren, das ist eine Kälte. Das heißt, die so hoch ist, also ja, wo dann richtig getrampelt würde und dann der Most, also damit es dann anfängt. Das heißt, es ist also wirklich, der hat in der Kälte gedroschen, völlig unsinnig eigentlich, nur damit, auch wahrscheinlich überdacht, damit bloß nicht der Staub und gesehen wird für die Midianiter, da ist wieder einer am Arbeiten, die Ernte ist gleich da können wir wieder kommen und was holen. Das heißt, wenn sie Getreide gehabt haben, wenn sie was überhaupt gehabt haben, war das furchtbares, spelziges Zeug, wo sie dann Brot draus gemacht, die haben gehungert. Es war wirklich Notzeiten. Und Gott hat auf ihr Schreien gehört. Und der Gideon, wenn man die ganze Geschichte liest, das war ein Mensch, der wirklich auch sehr eine schwache Persönlichkeit war. Der hat sehr, sehr viel Angst gehabt. Und er war nicht selbstbewusst. Das war kein heldenhafter, toller Typ. Kein David. Das war ein Mann, der wirklich Angst gehabt hat. Das war ein Schwacher. Und es kommt zu einer Gottesbegegnung. Die Berufungsgeschichte des Gideon ist für mich sowas von, es gibt so ganze Kapitelbände, ja. Ich lese es mal vor. Es gibt in der Theologie da total viele Bände darum. Da zwitscht was. Ich erzähle es gleich. Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter eine Eiche zu Ophra, die gehörte Joas, dem Abisriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kälte, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du streitbarer Held! Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns denn solches alles widerfahren? Und wo sind denn alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen: Hat der Herr uns nicht aus Ägypten geführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel retten aus der Midianiter Hand. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der kleinste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Und er sprach zu ihm, habe ich denn Gnade vor dir gefunden, so gib mir ein Zeichen. Ihr merkt, vielleicht habt ihr es gehört, am Anfang der Engel des Herrn und auf einmal der Herr selbst. Und da ist große Diskussion, ab wann hat wirklich Gideon begriffen, geahnt, verstanden, dass Gott mit ihm redet. Und ich denke mir, ganz ehrlich, diese ganze Diskussion ist unsinnig. Es ist wichtig, dass Gott uns begegnet, zu uns spricht, zu jedem Einzelnen spricht, so wie wir es ertragen, so wie wir es vertragen. Und ich denke mir, wenn, lass es Jesus sein, in aller seiner Herrlichkeit, egal, in ein Engel, in aller Herrlichkeit, der Gideon wäre davon gelaufen. Ja, der hätte so einen Schreck gekriegt, so eine Ehrfurcht, so eine Panik, der wäre weggelaufen. Was ist das, wer ist das? Ich halte das nicht aus. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, also der mit ihm gesprochen hatte, da sprach er, wehe, mein Herr, habe ich also den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Wehe mir, der wäre weggelaufen. Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht. Das heißt, Gott geht mit jedem von uns so um, wie wir es ertragen können. Jede Berufungsgeschichte ist eine andere. Und es geht so, dass jedes Einzelne dann auch versteht und jeder damit umgehen kann. Und hier auch der Gideon. Und der Herr spricht dreimal ihm zu, ich bin mit dir. Ich will die Midianiter besiegen mit dir. Ich wollte nur noch was anderes. Bei uns hier, aus meiner Familie, ja, ich sag's nur so. Der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Bei uns, in meinen Ohren, das Wort Held, ja, gab's nicht. Es gab's nur ironisch. Ich weiß nicht, wie ihr das kennt, ich weiß es nicht. Ne? Bei uns gab es dieses Wort, ja, du bist mir ja ein Held. Da weiß ich genau, na, du hast ja was geleistet. Na, das ist ja toll. Du hast der Held des Tages. Das heißt, es gab gar nicht dieses wirklich, du bist ein Held. Und ich glaube, wenn der Gideon geht ja darauf auch gar nicht ein. Ja? Weil er weiß, ich bin kein Held. Der war vielleicht ein Anti-Held. Der war kein Held. Und er sagt, ich habe noch gedacht, ja, vielleicht könnte er sagen, du geh mal um die Ecke, da wohnt mein Bruder. Wenn du einen Helden suchst, dann nimm den. Der ist von uns der Tapferste. Der bringt es, was du suchst. Ja, da hast du jemanden, einen tatkräftigen, tapferen Held. Bei mir bist du verkehrt. Ich bin der Letzte. Mit mir kannst du keinen, wie sagt man bei uns, keinen Krieg gewinnen oder ich weiß nicht was. Irgendwie gibt es doch so einen Spruch. Ne? Mit mir kannst du vergessen. Aber der Herr wiederholt es und sagt dreimal, ja, ich will dich haben. Ich will dir, du wirst den Sieg haben. Ich will mit dir die Midianiter rausschmeißen. Und so denke ich wirklich, das ist für mich ein simples Blatt Papier. Und mit dir will ich etwas ganz super Tolles machen. Ich weiß nicht, wie er das, wird dann gezeigt, wie er es geschafft hat. Das ist enorm. Er hat sich nicht den Mutigsten aus Israel rausgesucht, nicht den Größten, nicht den mit den meisten Waffen, nicht den, der am stärksten ist oder wie auch immer mit dem größten Selbstbewusstsein, mit der größten Klappe oder was weiß ich. Nein, er hat sich genau den Gideon genommen, genau gewusst, was das ist, weil er gewusst hat, er kommt mit ihm an sein Ziel. Ich finde das so toll, dass, ich habe die falsche Brille auf, dass ganz, ganz zum Schluss, nachdem der Kampf gefochten ist, ja, da sprachen die Männer Israels zu Gideon, herrsche über uns, du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn, weil du uns aus der Hand der Midianiter errettet hast. Aber Gideon sprach zu ihnen, ich will nicht über euch herrschen, mein Sohn soll auch nicht über euch herrschen. Der Herr soll über euch herrschen. Und das ist das Ziel, was wirklich das Wichtige ist. Ihr sollt in die Hand Gottes. Der Herr soll über euer Leben stehen. Das ist für euch das Gute. Darauf kommt es an. Und nicht das irgendein Gideon, ja, sondern der Herr. Wie fängt es aber an? Ich habe gesagt, das sind diese kleinen Schritte, wo Gott, er hat ihm gesagt, da will ich mit dir hin. Du bist ein kraftvoller, ein streitbarer Held. Ich sehe das, wie jemand Origami-Papier in die Hand nimmt und sagt, ja, daraus, das wird mein tolles Kästle. Und so sagt Gott, hier der Gideon, der ist es. Mit ihm mache ich's. Du bist richtig, du bist der streitbare Held. Diese Vision habe ich für dich, das mache ich mit dir. Und der Gideon sagt, nee, geht nicht, ich bin da. Das geht nicht, ja, aber Gott schafft es. Gott macht es. Und diese Worte wie der Gideon, das spricht mir so aus dem Herzen. Gib mir ein Zeichen. Der sagt dann, der hat dann diesen Herrn vor sich, weiche doch nicht von hier, bis ich wiederkomme und mein Speisopfer bringe und es dir vorsetze. Das ist so richtig, das könnte ich auch noch bringen. Warte, bleib hier sitzen, es dauert noch einen Moment, bis ich den Kaffee gemacht habe und ich hole dir auch noch einen Kuchen. Bleib sitzen, nicht, dass du denkst, da kommt nicht mehr oder sowas. Warte einfach, ja, ich mach das, ja. Und so genau ist der Gideon. Bleib sitzen, nicht, dass ich dann dir hier groß was vorbereite. Das dauert ja auch, bis ich dir hier in unserer größten Not dann auch noch ein Lämmle schlachte oder was auch immer. Und dann komme ich mit dem und du bist weg. Also wirklich ein ganz, ne, und dann spricht Gott, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Und Gideon hat dann das Ganze gerichtet. Das heißt, Gott macht als erstes mit Gideon, schließt er einen Bund. Und das ist das Wichtigste. Ich will das jetzt nicht vorlesen, aber dafür einen Bund des Friedens. Einen Bund des Friedens. Und das ist die Grundlage. Die Grundlage dafür, dass wir in Gottes Hand sind. Dass wir dieses Kreuz haben. Das Kreuz streicht alles durch, was störend, was schlimm ist zwischen Gott und mir. Was nicht passt. Egal, ob das zu meiner Bekehrung war, ob das vor 10 Jahren war, ob das war, wo ich die Zwillinge gekriegt habe, wo ich irgendwie in eine Krise gekommen bin vor Arbeit. Egal, ob es heute ist, egal. Gott kreuzt mit diesem Kreuz, woran Jesus gestorben ist, alles durch und macht Frieden. Wir geben in der Hand Gottes, wir sind in der Hand Gottes und es ist Frieden. Es ist gut. Und ich möchte einfach, habe ich mir gedacht, wenn ich so gar nicht sehe, dass Gott irgendwie handelt oder so, dass wir uns das, oder dass ich mir das jeden Morgen eigentlich auch so bewusst mache, das Kreuz gilt mir. Ich bin in der Hand Gottes, ich gehöre ihm, er macht es gut. Ob ich was sehe oder nicht, ob ich was weiß ich auch immer, das ist es, das Kreuz steht zu mir. Er macht sich solidarisch mit mir und ich bin sein Kind. Das ist es. Egal, was an dem Tag läuft oder nicht, das ist es. Und das möchte ich sagen, das ist der wichtigste, der erste Schritt, dass wir in der Hand Gottes sind. Uns als Papier in seine Hand geben, nicht schon irgendwas vorfalten, weil ich muss ja jetzt irgendwie so ein Held sein oder sowas. Nein, dass wir uns ihm in die Hand geben, weil er zermüllt es nicht, er verknüllt es nicht, er verheizt uns nicht, er fordert nicht mehr, als wir können, ihm in die Hand geben. Und hier in dieser Geschichte, sie haben diesen Bund des Friedens gemacht. Und Friede sei mit dir, spricht der Herr dann. Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn da selbst einen Altar und hieß ihn, der Herr ist Friede. Und der steht noch bis auf den heutigen Tag. Okay. Der Herr ist Friede, wir finden nur Frieden in ihm. Alles, was die Welt uns bietet, das ist toll und aber Frieden finden wir nicht. Wir werden auch nicht, weil wir betrogen werden. Aber Gott kann. Und Gott sagt, wenn er hier, du bist ein Held, ich gebrauche dich, dann kann er das. Das nächste ist, ein starker Anspruch, ganz logisch daraus, wenn wir in Gottes Hand sind, Gideon in Gottes Hand. In jener Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm den Pharren, den Stier, der deinem Vater gehört, und den zweiten Pharren, der siebenjährig ist, und zerbrich den Altar Baals, der deinem Vater gehört, und baue die Astarte um, die dabei ist, und haue die Astarte um, die dabei ist, und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf der Höhe dieses Felsens durch Aufschichtung einen Altar. Und dann nimm den Pharren, dieses Tier, und opfere es mir. Das heißt, dieses hinter sich lassen, was okkult oder was sündig oder was auch immer ist, hinter und festmachen, ich will Gottes Weg gehen, Gehorsamsschritt. Es ist ein Gehorsamsschritt. Und hier kommt wieder durch, der hat Angst gehabt. Und es ist ein enormer Schritt, ein Gehorsamsschritt. Aber Gideon ist ihn gegangen. Und dann nahm Gideon 10 Männer aus seinen Knechten, also die ihn kannten, die er kannte, wo er Bescheid wusste, und tat, wie der Herr ihm gesagt hatte. Weil er sich aber fürchtete, solches bei Tag zu tun, vor seines Vaters Hause und vor den Leuten der Stadt, tat er es bei Nacht. Er hat es gemacht, aber voll mit Angst. Der hat die Angst gewusst. Und es war auch so. Am nächsten Tag kamen dann die Leute von der Stadt und wollten, dass der Vater ihn rausgibt, damit sie ihn umbringen könnten. Ja, weil er hat ja, hat erstaunlicherweise, der Vater hat für seinen Sohn gesprochen, hat ihm im Rücken gestanden. Wollt ihr für Baal hadern? Im Grunde soll Baal für sich kämpfen. Das ist nur Bluff. Baal ist Bluff. Was kann der Baal? Dann soll er für sich kämpfen. Ihr nicht. Ich gebe euch meinen Sohn nicht raus. Und daran sehe ich, wenn wir Gehorsamsschritte tun, dann öffnen sich Türe, Bestätigungen. Gott sorgt für uns. Gideon hat Angst gehabt, dass ihn die ganze Kommune im Grunde umbringt, weil er den Götzen der Stadt umgehauen hat. Ja? Und er merkt, mein Vater steht zu mir. Der ist für mich, erstaunlicherweise. Und der steht zu mir, mein leiblicher Vater, der steht mir im Rücken und verteidigt mich. Ich habe jemanden im eigenen Haus und das hat sich erst eröffnet. Gott lässt sein Gideon nicht allein. Und dann stärkt ihn. Und dann kommen, also ich bringe das jetzt nur so, ich kann das Ganze nicht, aber das ist das Nächste, was mich total umhaut, wirklich. Als nun die Midianiter und die Amalekiter und die Morgenländer sich vereinigt hatten und herübergezogen waren und sich in der Ebene Jezreel lagerte, da rüstete der Geist des Herrn den Gideon aus. Er musste nichts alleine machen. Gott hat jeden Schritt alles in ihm vorbereitet, in ihm gemacht. Und dann wollte ich nur sagen, und Gideon sprach zu Gott, willst du Israel durch meine Hand retten, wie du gesagt hast? Siehe, er fordert ein Zeichen. Siehe, so will ich ein Schaffell auf die Tenne legen. Wird der Tau nur auf dem Fell sein, der ganze Boden ringsum aber trocken bleiben, so werde ich merken, dass du Israel durch meine Hand erretten wirst, wie du gesagt hast. Merkt ihr was? Das hätte mir auch absolut ich auch sein können. So was Dämliches. So was Peinliches. Merkt ihr das? Das ist so, als wenn ich Gott sagen würde, ich möchte ein Zeichen haben von dir. Ich weiß, hast du gewollt, aber gib mir nochmal zur Bestätigung ein Zeichen. Also wenn ich morgen früh aufstehe, ist meine Bettdecke warm und die Kleider, die ich mir schon zurechtgelegt habe, die sind frisch, weil wir ja mit offenem Fenster schlafen. Und dann stehe ich auf und dann ist das logischerweise so, gell? Morgens ist die Bettdecke warm und die Kleider sind dann frisch. Sagt man, ja, ja, auch ein Holo ist so. Ja, so ist es. Gell? Ganz logisch, ja? Na, logisch war das Fell feucht und drumherum war alles trocken. Logisch? Und jetzt kann man sich vorstellen, das ist peinlich, ja? Oder? Wäre euch das nicht peinlich? Ich weiß nicht. Und dann würde ich denken, dass Gott sagt, weißt du, du bist so dämlich. Also das mit dem Held, ich habe mich umorientiert. Da gibt es jemanden, der ist cleverer als du. Den kann ich besser hier brauchen als dich. Vergiss es jetzt so, ne? Du hast doch nicht mal in Physik aufgepasst oder wie auch immer. Vergiss es einfach. Das ist sowas von peinlich. Mit dir kann ich keinen Krieg gewinnen oder was. Ja? Also, das hat dann halt eben der Gideon auch gemerkt. Und es geschah also. Denn als es am anderen Morgen früh, als er am anderen Morgen früh aufstand und das Fell ausdrückte, da konnte er Tau aus dem Fell pressen, eine ganze Schale voll. Ja, logisch. Und Gott sprach zu Gott, und Gideon sprach zu Gott: Dein Zorn entbrenne nicht wider mich, dass ich noch einmal rede. Ich will es nur noch einmal versuchen mit dem Fell. Es ist so peinlich. Das Fell allein möge trocken bleiben und Tau liegen auf dem ganzen übrigen Boden. Und kommt nur ein Vorwurf von Gott? Naja, hast du es nur auch endlich geschnallt? Na sowas. Nein. Und Gott tat also in jener Nacht. Allein das Fell blieb trocken und der Tau lag auf dem ganzen übrigen Boden. Das heißt, Gott geht mit seinem Gideon, egal was der sich für Klopper geleistet hat, Schritt für Schritt und macht vertrauensbildende Maßnahmen. Er will, dass der Gideon ihm vertraut. Nichts anderes. Nichts anderes. Vertrauen. Und vielleicht denkt ihr so untereinander, ach, bei der läuft es so und so und da so und so. Ihr wisst gar nicht. Wir beurteilen das vielleicht so, ah, wieso ist die so krank? Und warum hat die jetzt schon wieder noch ein Leid und mit dem Ehemann und so? Nee. Ihr wisst ja gar nicht, wo bei diesem Origami-Ding hier, wo der Schritt ist, wo Gott mit demjenigen gerade steht und wo er mit ihm hin will, was gerade die Sache ist. Wir haben keine Ahnung, wie ich genau nicht weiß, wie man das macht, wie Gott die Schritte macht mit jedem Einzelnen. Wir können es nicht beurteilen. Ich kann es ja bei mir selber auch nicht beurteilen. Wenn ich sage, Gott macht mit mir gerade gar nichts. Ja, vielleicht hat er das Papier gerade ein bisschen angefeuchtet und es muss jetzt mal gerade ein bisschen trocknen, damit es den nächsten Schritt dann besser sonst wie drehen oder knicken oder was weiß ich kann. Wer weiß? Wer weiß denn? Ich weiß es nicht, was Gott gerade mit mir vorhat. Ich weiß es nicht. Und mit jedem anderen von euch weiß ich es auch nicht. Redet nicht. Ihr wisst gar nicht, wo Gott gerade dran ist. Und hier hat Gott gar nichts gesagt, hat einfach das Zeichen, wie er es gebraucht hat, gemacht. Damit Gott Vertrauen, damit der Gideon Vertrauen lernt. Nichts anderes. Und dann hat ja Gideon sonst wie viele israelitische Kämpfer oder so zusammengerufen, zusammengetrommelt, weil er wollte ja, wie gesagt, die Midianiter besiegen, wie er gedacht hat, braucht man viel Mann. Das waren, ich habe jetzt hier verstanden, vorher waren es 120.000, die das Schwert ziehen konnten, waren gefallen. 120.000 waren gefallen. Und es waren noch 15.000 übrig. Das heißt, es war eine Riesenmenge an Lager, die dort die Midianiter hatten. Und wie Gideon zusammengerufen hatte, wo sehe ich das gerade? Ich weiß nicht. Also jedenfalls hatte er ziemlich auch zusammen, ich glaube 23.000 oder so. Und Gott sagt, des Volks ist zu viel, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Es ist zu viel. Zu viel? Sie sind schon so und so viel weniger als das Riesenheer. Israel möchte sich sonst wieder mich rühmen und sagen, also gegen mich rühmen und sagen, meine Hand hat mir geholfen. Ja, zu stark. Wenn wir mit unseren Begabungen, wie viel leisten wir mit unseren Begabungen und machen? Und Gott sagt, ich will für euch kämpfen. Ihr seid zu stark noch, ihr seid zu viel. Wer sich fürchtet und wem graut, der kehre um und flüchte eilends vom Gebirge Gilead. So, das sind schon ziemlich viele weggelaufen. Gell? Wer sich fürchtet, ja, wer hat sich denn nicht gefürchtet angesichts dieser Midianiter mit ihren Waffen und alles? Die sind schon alle abgehauen. Und dann, genau, da kehrten von dem Volk um bei 22.000. So, ich hatte 22.000, sodass nur 10.000 übrig geblieben sind. Und der Herr sprach zu Gideon, des Volkes ist noch zu viel. Führe sie hinab ans Wasser. Und dann kommt dieses, sie sollen trinken aus dem Fluss. Und wie sie trinken, ja, entweder schöpfen oder sich hinlegen wie ein Hund lecken. Ja, logisch, wer macht denn das schon? Es waren 300 von diesen 10.000, die wie ein Hund geleckt haben. Und die anderen sind weggeschickt worden. Das heißt, ihr merkt es, was ich meine. Es ist eine Gehorsam, also es ist nicht Gehorsam, es ist eine Vertrauenssache. Vertrauen lernen bei Gott, nichts anderes. Nicht lernen, wie bin ich ein toller Held, wie mache ich eine tolle, was weiß ich, wie selbstbewusst, wird dort endlich mal selbstbewusst oder was. Darum geht es nicht. Ja, es geht darum, vertrauen wir auf den Herrn, dass wir in seiner Hand wirklich geborgen sind, dass er es gut macht oder nicht. Und es dann waren es 300 Leute. Ich bin gleich. Ja. Und dann kam das Nächste. Gott wusste ganz genau, der Gideon hatte immer noch Angst. Furchtbare Angst mit 300 Mann. Und dann sagt Gott ihm, geh mal heute Nacht runter ins Lager und horch mal, was da geredet wird. Und wenn du Angst hast, dann nimm deinen Knecht mit dir. Und im nächsten Satz, ohne irgendwas, Gideon läuft mit seinem Knecht runter ins Lager. Er hatte Angst, logisch. Und dann hört er, wie einer dem anderen erzählt, du, ich habe so einen Traum gehabt. Und der andere deutet ihm und sagt, ja, der Gideon das sagt, dass wir besiegt werden. Warte mal, ich muss es hier nochmal. Siehe, ich habe einen Traum gehabt. Und siehe, ein Gerstenbrotkuchen wälzte sich zum Lager der Midianiter. Und als er an die Zelte kam, schlug er dieselben und warf sie nieder und kehrte sie um. Das Oberste zu unters und dass die Zelte da lagen. Da antwortete der andere, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joas, des Israeliten. Gott hat die Midianiter samt dem ganzen Lager in seine Hand gegeben. Als nun Gideon die Erzählung des Traumes und seine Auslegung hörte, betete er an und kehrte wieder in das Lager Israels zurück und sprach, macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Und für mich, dann kommt es natürlich, wie ist die Schlacht abgegangen? Was ist passiert? Wisst ihr es? Ihr wisst es. Sicherlich einige aus der Kinderstunde, klar. Für mich ist das sowas von Wahnsinn. Gideon hat 3 Gruppen gemacht, um das Lager rumgestellt, wie Gott ihm gesagt hatte. Er teilte die 300 Mann in 3 Haufen und gab ihnen allen Posaunen, also Schofarhörner, Schofar in die Hand und leere Krüge und brennende Fackeln darin und sprach zu ihnen, seht auf mich und tut ebenso. Siehe, wenn ich an den Rand des Heerlagers komme, so tut auch ihr, wie ich tue. Wenn ich und alle, die mit mir sind, in die Posaunen stoßen, so sollt auch ihr rings um das ganze Lager in die Posaune stoßen und reden für den Gideon für den Herrn und für Gideon. Ja, das heißt, Gideon und seine Leute hatten die Hände voll zu tun. Hatten sie eine Waffe in der Hand? Nein. Oder? Habt ihr da was gehört von der Waffe? Nein. Hatten sie die Hände frei, um irgendwie jemanden zu würgen? Oder irgendwie sich zu wehren? Oder irgendwie wehrhaft zu sein? Nein. Ja, in der einen Hand. Sie hatten nur damit zu tun, Posaune und die Fackel in der Hand zu haben. Ich habe mir gedacht, das ist so ungefähr wie jetzt, sagen wir mal, Fußball oder sowas. Ich weiß nicht, war noch nie auf dem, aber ist ja egal. Der eine, also hat man heute noch solche Tröten so? Ja, so richtig laut, Tröten, wenn man so ein Fanclub ist, ja, Tröten. Und das andere ist, ich weiß nicht, mein Mann sagt, das ist verboten mit diesen Explosions-, also mit diesen Feuerdingern da. Ja, also eben einfach nur Lärmradau und im Grunde zu sagen, die Posaune, also was Schafar ist, ist ein Signalhorn. Signal ist es. Wenn Krieg war, wurde Signalhörner. Wenn große Traum war, Signalhorn. Wenn ein neues Fest angebrochen ist, Signalhorn. Schafar wurde von einer zur anderen Stadt, es ging durch das Land. Das trägt sich total weit, Schafar. Das heißt, hier wirkt Gott. Das Schofar, hier ist Gott am Werk. Hier, guckt genau hin, wie diese, wie heißen diese großen Lichter, die ins Fan, also ins Stadion rein, diese, ja genau. Ja, hier, guckt hin, Gott wirkt. Denn eigentlich, aber das ist dumm, ne? Eigentlich hat Gideon enorm was geleistet. Enorm was geleistet, im Vertrauen auf Gott. Sein Vertrauen auf Gott war so riesig, dass er sich seiner eigenen Angst gestellt hat. In Anbetracht seiner eigenen Angst ist er stehen geblieben. Weder ist er nach vorne gerannt, um irgendwie auch noch jemanden zu würgen, weil er Angst hatte, ja? Noch ist er weggelaufen. Er hat sich seiner Angst gestellt. Er hatte die Hände voll und nichts weiter konnte tun. Nur stehen bleiben und schauen, wie Gott wirkt. Ohnmächtig hat er da geguckt, wie Gott wirkt. Und Gott hat enorm gewirkt. Er hat einen Schrecken über die Midianiter, sodass sie sich gegenseitig in die Schwerter gestoßen haben. Aus ihrer Panik heraus. Und wäre er hineingelaufen in das, wenn die Israeliten das auch reingelaufen in Lager, wären die auch umgekommen. In diesem ganzen Chaos, in dieser Panikattacke von den Midianitern. Das heißt, was wirklich Gideon geleistet hat, die Leistung, die Gideon gebracht hat, war im Vertrauen, das Vertrauen auf Gott und in diesem Vertrauen zu gehorchen und stehen zu bleiben. Sich seiner eigenen Angst, seiner eigenen Schwachheit zu stellen und sagen, Gott macht und ich bin der Fan, ich juble, ja, dass Gott das getan hat, dass Gott wirkt. Und dann sind sie natürlich hinterher und ja, dann gibt es die Geschichte, also dann noch mit den Königen. Aber das ist das, was ich sagen möchte. So schwach der Gideon ist, er kommt als Held aus der Geschichte, ja. Aber was war er denn für ein Held? Er war ein Held, weil er Gott vertraut. Er war ein Held nur im Vertrauen auf Gott. Selber hat er keine eigene Schlacht geschlagen. Gar nicht, der hat ja auch gar keine Waffe in der Hand gehabt. Er hat nachher einen König, glaube ich, oder zwei Könige hat er umgebracht. Das war das. Er hat nichts groß bei dieser Schlacht getan. Der Sieg ist Gott. Wir haben es gesungen, Gott ist größer. Das ist der Punkt, nicht unsere Fähigkeiten, unsere Selbstbewusstsein. Wir haben es, was weiß ich. Nein, Gott. Und deswegen ist es so, so wichtig, wenn Gott mit diesem Gideon sowas geleistet hat, aus ihm solch einen Mutigen, der sich selbst besiegt hat, Kerl gemacht hat, der in seiner Angst sowas sich hinstellen kann und sagt, Gott schafft das, ich kann hier stehen. Ich vertraue Gott, das hat er mir gezeigt, er hat mir so jeden Schritt, das haben wir hier in der Bibel, ich kann hier stehen und das hat Gott gewirkt, dann kann er mit uns, wo jeder von uns seine Schwachstellen hat und seine Probleme hat, kann Gott. Gott kommt mit ihm ans Ziel. Und auch wenn er uns sagt, er wird uns verändern, in die Herrlichkeit Jesu, uns ähnlicher machen, wie Jesus ist. Das macht Gott, wenn wir ihn lassen, wenn wir ihm unsere Sachen in die Hand geben. Es ist wichtig, in welcher Hand wir uns begeben, wo wir sind, in welcher Hand. Nämlich es gibt einen Widersacher, der macht alles kaputt. Alles ganz klein. Klar, ist ja sein Triumph. Aber Gott baut auf. Und hier am Gideon hat er gezeigt, was er wirklich kann. Das war sein Meisterstück. Aus einem schwachen Mann einen Helden zu machen. Ich gucke jetzt noch ganz schnell. Ja, den eigentlichen Sieg erringt Gott. Geistlich wirkt Gott. Wenn wir denken, wir könnten gegen Satan was bewirken, dann sitzen wir, wir schaffen es nicht, wir können es nicht. Wir können es in Christus, der uns den Sieg vollbracht hat. Wir können nichts tun. Gott ist der, der handelt. Und ich möchte, dass wir das auch erleben und in diesem Wissen, ja, erst uns in die richtige Hand mit allem, was wir sind und haben, ihm uns anvertrauen, ihm uns in seine Hand geben und jeden Tag neu und erleben, was er kann. So schwach wir sind, egal, er kann. Lass uns beten. Herr, ich möchte dir so danken, was du an Gideon geleistet hast. Und dass wir diesen Bericht haben, Schritt für Schritt, wie so in so einem YouTube-Filmchen, wo jeder Schritt, wie man irgendeinen Kuchen backen kann oder so, gezeigt wird. Und du zeigst hier, wie du aus diesem schwachen Mann einen so starken machst, der sich selbst besiegt hat. Der dir vertraut, im Vertrauen zu dir so gehorsam war und diesen Sieg über die Midianiter bezeugen kann, geschafft hat. Es ist so enorm. Und ich möchte dich, dass wir uns jeden Tag neu dir anvertrauen, mit unseren Problemen, mit unseren Schwächen, mit unserer Schwachheit, mit unserem Problem, mit dem wir eigentlich dir entgegenstehen. Ich möchte dich bitten, dass du jeden Tag bei uns bist, uns in deiner Hand hältst und mit uns vorangehst, uns veränderst, mit uns an dein Ziel kommst. Wenn du es mit Gideon geschafft hast, der so peinlich oft da auch dastand, dann schaffst du es mit uns auch. Und ich möchte dich darum bitten, dass du es mit uns als Einzelne schaffst, aber auch mit uns als deine Gemeinde, zu deiner Ehre, Herr. Dass du uns gebrauchst, etwas zu sein zu deiner Ehre. Amen.